Sehr schön, dass Sie an diesem Tag doch hier schön sind und nehmen das Tal an den Rest. Das ist sehr, sehr gut. So, heute möchte ich Ihnen vortragen eine Geschichte, die Krishna dem Uddhava erzählt hat. So, das ist die Geschichte aus Srimad Bhagavatam, 11. Kanto, Kapitel 23 und Vers 49. Aber es ist mehrere Verse, aber ich musste eins aussuchen, deswegen musste ich eins lernen. So, auf jeden Fall ist es eine spannende Geschichte, die zu heutigen Tag ganz aktuell ist, anzuwenden. Und ja, das war jetzt von Krishna zu Uddhava. Wir dürfen das mithören, mitlesen und daraus auch ganz schön lernen für unser Leben. So, dann lesen wir erstmal den Vers 49. Also 11, 23, 49. Es ist ein kurzer Vers, ohne Kommentar, aber ist auch nicht schlimm. Wir haben hier genug weitere noch Verse mit Kommentaren und so weiter. So. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Diham Mano Mantram Imam Gritva Ma Mamham Iti Adhat Hiyo Manushyaha Ишохам аню ям ити брахамина дуранта паре тасмаи бхварарантхи.
Übersetzt heißt es: Menschen, die sich mit diesem Körper identifizieren, der lediglich ein Produkt des materiellen Geistes ist, sind in ihrer Intelligenz verblendet und denken in Kategorien von Ich und Mein. Aufgrund ihrer Illusion von das bin ich, aber das ist jemand anderes, irren sie sich in endlose Dunkelheit umher. So. Genau, das ist so ein Vers. Und dazu werden wir jetzt noch viel, viel vortragen, wie der Brahman jetzt aus unserer Geschichte gemacht hat. Genau, Russisch, по-русски, нужно, да? Also das meiste Deutsch. Könnt jemand ins Russisch so nebenbei, wo ist Людмила?
Sie ist zu Hause.
Hat sie schon raus?
So,
11:23:49. Но мы уже все, мы же будем обсуждать уже. Уже я прочитал, она короткая была. Сейчас мы будем обсуждать уже. Эдвард, kannst du übersetzen? Auf Russisch? Ist Russisch? Да, die Damen. Kannst du übersetzen? Du kannst ja gut. Du kannst dich hinsetzen, den Damen, und auf Russisch übersetzen. Ja, mach mal.
Okay, nein.
Was?
Nein, danke.
Das ist klein für sowas.
Ganz schön. Du hast schon so viele Bücher von Italien, kannst du das. Ja, ich meine, da um die Ecke mit dem Namen zu. Ja, schade. Ja. Okay. So, alles klar, dann. Om Agyana Timirana Vasena Gyanadrana Shalakaya Chakshuna Nidamina Tasmaisha Gurvina Maha Shri Chaitanya Manakrishtam Stepina Mina Budalaya Svaya Bhupakana Mikham Dadaya Svapana Tikham Nama Vishna Panakrishna Shpitaya Budalaya Shimati Pahidana Svami Yitina Mina Namaste Sarasvati Devi Gaurani Pracharini Nirvishesha Shunivani Pachitana Desha Tarini Shaisha Krishna Chaitanya Prabhu Nityana Nashri Advaita Gada Tkana Shivasa Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
So, also die Geschichte zu dem Brahman aus den Urzeiten sozusagen, die damals noch in den Heiligen Skripten vorgetragen waren. Es geht um einen Brahman namens, ja, er hatte keinen Namen, hier steht kein Name von dem Brahman, aber der ist aus dem Ort Avanti.
Ach, der Avanti Brahman.
Genau, der Avanti Brahman. Der ist ja kein Bhakti-Brahman gewesen, der ist ja vom Geburt Brahman gewesen und hat ganz normales Grihastha-Leben geführt. Der war ziemlich reich, der hat Landwirtschaft betrieben, der hat die Produkte von der Landwirtschaft verkauft, der hat das Geld geliehen fürs Zinsen und ziemlich gut gelebt. Der war ziemlich, ziemlich reich. So, in dem Punkt, das Problem von ihm war, dass er nur auf dem Vermögen und auf dem Geld konzentriert war. Also der konnte nichts weiter so grandios machen. Der hatte keine Bhakti so gemacht und er hat auch das Geld nicht ausgegeben. Er hat es auch das Leben nicht genossen. Nicht mal das, was erlaubt worden war als Grihastha. Und dadurch, sein Leben lang hat er so gemacht und dadurch natürlich entwickelte sich in einem Mensch so eine negative Eigenschaft. Der war zornig, das war so spontan aggressiv, der war so vom Moment zu Moment so nervös und das hat ein Leben lang so geprägt. Und dadurch, die ganzen Verwandten von ihm, die waren so auch ein bisschen frustriert von ihm, die Frau, die Kinder, die Verwandten von Frau, allgemein, die ich da kannten, die haben sie so nach und nach von ihm abgewendet. Und Krishna sagt, Mit der Zeit, er hat so sein gutes Karma verbraucht, seine Förmlichkeit ist zu Ende gegangen und dann ist es nichts mehr von den Halbgöttern, die ihn dabei unterstützt hatten. Und dann ist der Moment in seinem Leben gekommen, wo der angefangen hat, das Ganze ganz schnell zu verlieren. Okay, der war schon ein Stolz im Alter, Gott sei Dank für ihn, aber immerhin. Ist es der Moment gekommen, wo dann die Ernten, die wurden von Naturkatastrophen zerstört. So, dann die Diebe haben etwas bei ihnen geklaut. Dann die Frau mit Kindern haben dann ihn fast aus dem Haus rausgeworfen. Vermögen von dem irgendwie abgenommen. Dann kam der Staat mit ganzen Steuern. Auf jeden Fall. Der ist ja ohne nichts geblieben. Also Familie ist von ihm abgewendet, Geld nicht mehr da, Business nicht mehr da, Land war gar nicht mehr da und auf einmal ist er da auf der Straße. Und er hat richtig geweint und so im Herzen tiefen getraut und was ist jetzt los? Ich habe lebenlang so hart gearbeitet, das Ganze aufgeschuftet, ich war so reich. Und jetzt sitze ich da, alleine auf der Straße den Baum, habe gar nichts mehr. Was ist jetzt mit meinem Leben passiert? Warum ist es so? Warum ist das so gekommen? Was ist die Ursache? Was soll ich jetzt weitermachen? Und er hat getraut und er wollte irgendwie wieder alles gut machen, wollte das Ganze irgendwie wieder zurückbekommen, hat aber nicht geklappt, die Zeit ist ja vorbei. So, das hat ihm nicht mal das Geringste gelungen. Und dann hat er entschlossen, so, sich von der materiellen Welt zu trennen. Dann hat er entschlossen, ich nehme jetzt die Sannyasa und weg mit dem Ganzen. Das ist nicht funktioniert. Ich verabschiede mich von der materiellen Welt. Ich will nichts mehr von den ganzen Sachen hören. Dann hat er Sannyasa angenommen und einfach über die Dörfer, über die Wälder einfach hingezogen. Ja. Der hat dieses Gebet nicht zu sprechen, wie heißt das auf Deutsch? Der hat auch nicht gesprochen. So, der hat so ein Gebet genommen, genommen, dass er nicht spricht. So, und in der Zeit hat er angefangen auch zu meditieren. Warum ist es gekommen? Was für Ursachen sind von meinem Leiden? Am Anfang, der ist trotzdem noch gelitten, weil es so ein Übergangsstadium gewesen ist, bis er von dieser Dualität, von dem materiellen Bewusstsein zu Krishna, Bewusstsein konvertiert hat, hat es ein bisschen gedauert. Und in der Zeit, der hat dann meditiert, warum ist es so passiert mit ihm? war doch alles anscheinend gut, aber da auf einmal so viel dann Leid auf ihn zugekommen. Was ist die Ursache? Was sind die Ursachen dafür? Und was ist da? Wie kann man das begründen, dass man etwas dann gelassener wird? Ne? So. Und dadurch, dass er jetzt nichts mehr hatte, aber vom Geburt her, der war ja Brahmana. Das heißt, bei den Eltern und im Laufe des Lebens trotzdem, obwohl er wenig praktiziert hat, aber trotzdem, der hatte einige Wissen, spirituelle Wissen in sich, da hinten irgendwo als Bagage. So, und solange ihm gut ging, der hat er nie benutzt, hat er nicht gebraucht. Und jetzt auf einmal, wo es jetzt das Material ist, bei dem komplett umgeändert worden war, der müsste das Wissen schon rausholen und endlich mal damit was anzufangen. So, und der hat es angefangen, mit dem ganzen spirituellen Wissen langsam, dass er jetzt mit diesen Gesetzen weiterlebt, nicht so wie er davor gelebt hat. Und dabei wurde er auch angefangen zu praktizieren, so richtig spirituelles Leben, weil er hatte keine andere Wahl mehr. Dabei hat er auch dann 6 Ursachen von seinem Leiden rausgestellt. Er hatte so eine kleine Doktorarbeit gemacht, so auf unsere Sprache, und 6 Ursachen von seinem Leiden so rausgesehen, so. Obwohl wir aus den Veden wissen nur drei, aber das ist weitergegangen und ein bisschen mehr geschrieben. Also in Veden stehen 3 Hauptquellen von unserem Leiden. Das sind die Adhyatmika, Adhidaivika, Adhibautika, ne? Wissen wir so. Adhyatmika, das ist Leiden, die uns unser Körper, unser Geist antun. Ja, so. Adhidaivika, das sind die Leiden, die kommen von der Natur her, von den Naturkatastrophen, Vulkanen, Tsunamis, kalt, warm, Erdbeben und so weiter. Ne? Und Adhibautika, das sind die Leiden, die kommen von anderen Menschen und anderen Lebewesen. So. Aber der Brahman, dem Brahman war es zu wenig und der ist weitergegangen und hat noch andere Ursachen dazu beigefügt, die werden wir jetzt nochmal langsam durchgehen. So, Nummer 1 hat er gesagt, mein Leiden oder allgemein Leiden der Menschen kommen von anderen Menschen. So, was heißt das? Das heißt, dass die Menschen neigen sich dazu, eigene Schuld, eigene Verantwortung den anderen Menschen auf den anderen Menschen rüber zu schieben. Wenn einer leidet, dann der überlegt nicht, warum der in der Situation jetzt gelandet ist und warum der ist mit diesen Menschen umgeben ist, sondern der guckt gleich, aha, okay, der hat mich jetzt beleidigt angeblich, der hat jetzt mich nicht gelobt, der hat mich jetzt nicht angesehen, noch irgendwas. Und der ist daran schuld, dass ich jetzt von diesen seinen Reaktionen oder auch nicht Emotionen so leide. Obwohl man denkt nicht dabei, es ist jetzt mein Karma, es ist meine Schuld, jetzt von früheren Zeiten oder jetzigen Zeiten. Und alles, was jetzt heute mit mir los ist, passiert ist, egal welche Personen dabei jetzt beteiligt sind, es ist allein meine Schuld und es ist mit anderen nichts zu tun. Auf jeden Fall, also Nummer 1 ist andere Lebewesen. So, Nummer 2 von den Ursachen von seinem Leiden hat er gesagt, das sind die Halbgötter. Halbgötter. Aber warum Halbgötter? Halbgötter sind ja weit weg von uns. Wie kann es passieren, dass die Halbgötter schuldig an meinem Leiden sind? So, dann, wir haben im Herzen Paramatma, also Krishna, ne, in Form von Paramatma im Herzen. Und die Halbgötter, die sind ja die Devotees von Krishna, die sind die besten Devotees von Krishna. Und die sind natürlich auch dabei. Und von einem Lebewesen, die Halbgötter, die helfen einfach, das Leben zu leben, praktisch. Und man in Veden wird auch gesagt, dass zum Beispiel der Brahma, ja, der ist verantwortlich für unser Gehirn. So, der Indra, der ist verantwortlich für unsere Hände. Ja. Vishnu, für unsere Beine ist verantwortlich. So, Surya, der Sonne, für unsere Vision, für unser Sehvermögen. So, Varuna, für das Wasser ist das Geschmack praktisch. Dann, ne? Ohne Wasser ohne können wir kein keinen Geschmack empfinden. Ja. Deswegen wir haben diese Speichel im Mund. Ohne Speichel wir können was essen oder noch was, aber das kommt kein Geschmack raus und das wird nicht funktionieren. Deswegen, so, Varuna ist dafür verantwortlich. So, Vayu, Wind, der ist ja für, nur für Berühren verantwortlich und so weiter. So, das dritte Problem seines Leidens ist dann mein eigener Körper. Einige Menschen sind mit dem Körper unzufrieden. Ich bin zu dick, ich bin zu eng, ich bin zu hoch, zu kurz, meine Nase ist nicht so gut, so meine Hände sind zu kurz und so weiter und so fort. Und einige Menschen sind dann halt leiden dadurch, dass sie mit dem Körper halt unzufrieden sind und sie leiden von eigenem Körper. So. Die Nummer 4, das sind die Planeten. Hat er gesagt, die Planeten geben den Menschen Leid. Alles, was in der Welt, materielle Welt ist, so abläuft, ist es unter Kontrolle von den Planeten. Das wissen ja alle, Astrologie und so weiter. Und eine Planet, auf Sanskrit heißt Graha. Und Graha übersetzt heißt, es ist etwas, was er in eigener Kraft macht, also festhält. Und das stimmt auch soweit. Periode von Saturn kommt, Sadasati-Periode zum Beispiel. Ne? Einige wissen, dass wenn es Periode von Saturn kommt, oh, da gibt es so viele Probleme im Leben, da gibt es so viele Schwierigkeiten, weil Saturn ist so eine kalte und Planet Teacher, Lehrer, ne? Da gibt es so viele oder starke Lehrer im Leben von einem Lebewesen. Und einige sagen, okay, ja, dann ist es schlimm, ist es, was jetzt in meinem Leben jetzt in dieser Periode schwer ist, ist Saturn verantwortlich. So. Also Planeten. So, Nummer 5 von den Ursachen des Leidens ist die ehemalige Karma. So, hat er herausgepunktet. Das ist früher ehemalige, das heißt nicht heutige, sondern ehemalige. Das wir in den Vorleben gemacht haben, was Gutes und Schlechtes, das ist jetzt heute halt die Ursache von den Handlungen von damals. Deswegen, wenn der jetzt Kind geboren ist, dann geht es los mit deinem Karma, wo der klein ist und wächst ein bisschen auf. Und dann langsam kommt das mit 30, 40, kommt das ganz stark raus. Und das alles kann er nicht in diesem Leben erwerben, sondern das ist, der hat es mitgenommen von dem Vorleben. Deswegen, unser früher Karma ist es dann die Ursache unserer Leiden heute, in den heutigen Tagen. So, und Nummer 6. Hat er gesagt, das ist die Kala Shakti, das ist die Macht von der Zeit. So, die Macht von der Zeit, also wir sehen, also wir können die Zeit nicht sehen, so dass irgendwie die Zeit geht, irgendwie so, oder wir können die Zeit nicht tasten. Aber wir sehen, es ist morgen gewesen, es ist Mittag, neigt so Nachmittag, abends, so die Periode, die Sommer, Winter kommt, also die Zeit. Obwohl die untastbar ist, aber wir merken das und fühlen, dass die Zeit langsam vergeht. Und einige werden dadurch älter oder krank und die Zeit bringt einige Sachen mit, die den Menschen beeinflussen. Und die Kraft von dieser Zeit bringt den Menschen auch Leid. So, das hat er gesagt. Ja. Und mit der Philosophie ist er erstmal dann so abgefunden, war auch so zufrieden. Da konnte er sich so abfinden, ja, da sind ja alle Sachen, die sind alle schuld. Und deswegen muss ich es leiden. Und dann so mit der Zeit, je weiter der in Krishna-Bewusstsein tiefer war, desto mehr Verständnis zu dem gekommen ist, das ist alles Quatsch. Das stimmt ja alles nicht. Die ganzen 6 Ursachen, die existieren, das ist richtig, da gibt es sowas auch, aber das ist nicht so ganz wirklich ist, wie der Brahman das sich vorgestellt hat, weil, wie wir alle wissen, wir sind die Seele und die Seele, was ist? Die Seele ist eine traditionelle, die hat traditionelle Natur, das ist ein Teil des Gottes, praktisch, so wie Gott hat nur kleine, viel, viel kleine, so, das heißt, und Gott leidet nicht. Und die Seele leidet auch nicht. Also die Seele hat mit dem Leiden, mit diesem ganzen Schreck im materiellen Leben gar nichts zu tun. So, Nummer 1. Die Seele ist nicht dabei. Die Seele leidet nicht. Materielle Körper. Materielle Körper ist ein, sagen wir so, ein totes Gegenstand. So, materielles Körper, wenn die Seele den Körper verlässt, dann ist der Körper bewusstlos. Dann, du kannst mit dem machen, was du willst, dann passiert nichts. Also der Körper leidet nicht, der braucht nichts zu essen, der braucht keine Familie, der braucht keinen Schlaf, gar nichts. Der Körper ohne Seele ist nichts. So, also Seele ist ein Teil des Gottes, hat mit Leid nichts zu tun. Und Körper hat auch mit Leid zu tun, weil er nichts empfinden kann. Ja, wer leidet dann im Falle? Was passiert das? So. Und das ist der knackige Punkt. Und da hat er auch drauf meditiert, warum ist es so? Und zu Ergebnis gekommen, warum leiden wir dann? Warum leiden wir das doch? Oder einige? Was ist die Ursache dazwischen? Was ist das los? Wer?
Der Geist, oder?
Das ist dann unser falsches Ego. Genau das ist der Punkt. Der falsche Ego, der vereinigt das. Die Seele und der Körper. So. Und der macht das so schlau, dass wir als Seele so ein bisschen überdeckt werden von diesem falschen Ego, dass wir uns mit dem Körper identifizieren, ganz stark. Das heißt, ich bin Mann oder ich bin die Frau, ich bin der Deutsche, ich bin der Amerikaner, so, ich bin weiß oder schwarz, ich bin der Christ oder ich bin das Muslim, so, ich bin da und da geboren, ich bin in der Partei, ich habe jetzt das Auto, ich habe das Geld, den Job. Und die Menschen durch dieses falsche Ego so sich stark identifizieren und die leben in diese Illusion, in diesem Programm so stark. Und wenn etwas abweichend im Leben, von dieser Illusion, diesem Programm, was abweichend kommt, zum Beispiel, ja, kommt eine mit einer anderen Idee oder mit einer anderen Religion oder mit einem anderen Geldvorstellung, was weiß ich, da gibt es gleich Differenzen. Und Differenzen gibt es Ärger, Unmut, Krieg, ja, gleich muss man was beweisen, du stimmst nicht, ich habe Recht, du hast kein Recht und so weiter und so fort. Und das ist das größte Problem von unserer Gesellschaft, dass wir uns jetzt mit diesem falschen Ego so tief Freundschaft haben. Und das hat er auch verstanden, ja, das stimmt, das ist das. Aber eigentlich, warum soll ich dieses falsche Ego so stark futtern? Warum muss ich das so unterstützen, damit ich da mich quäle, obwohl ich da überhaupt mit nichts zu tun habe? Und er war so glücklich, dass er das verstanden hat. Und nachher, wie der Rest seines Lebens als Sannyasi gemacht hat, der war happy, endlos happy. Obwohl die Menschen kannten, wie der so im Leben war. Und einige haben ihm gesagt, das ist ein Lügner. Der war die ganze Zeit, das ganze Leben so reich und so schlechter Mensch. Und jetzt will er weiter reich werden und die will uns ausnutzen. Die will jetzt die Religion ausnutzen, damit Geld verdienen. Die haben ihn geschlagen. Einige haben ihn eingesperrt als Tier. Damit er Tier, ja. Als Tier im Käfig. Haben ihm kein Wasser, kein Brot gegeben dann. Die anderen haben ihn gespuckt, dann uriniert auf den, ins Wasser geworfen, das Essen weggenommen, sein erster Stock auseinandergemacht, kaputt.
Soll ihr essen, da kam einer rein, einen Teller reingepinkelt.
Ja, da wollte ich nicht unbedingt das erwähnen. So, alles Mögliche mit ihm gemacht, so das die schlimmste Sachen. Und er war trotzdem happy, ne? Der hat verstanden. Was es jetzt ist, das bin ich. Ich habe mit dem nichts zu tun. Ich bin hier daneben und das ist alles abläuft. Und das hat er ehrlich verstanden. Und obwohl seine gute Karma, seine gute Balance schon aufgebraucht war, das hat alles verloren. Aber das Einzige noch, diese kleine Axt ist aufgegangen, was jetzt Krishna-Bewusstsein angeht. Und das hat ihn gerettet und nachher ist es zu Krishna auch gekommen. Also das war so, da war schon auf dem minimalen Punkt, wo der etwas ist abstieb oder als Materialist da zugrunde geht, aber doch ist es dieses kleine Bhakti-Lad aufgegangen bei ihm, ne? Und richtig aufgeblüht und ist dann zu Krishna zurück. Und deswegen, die Menschen mit dem, das im Bhagavatam, das steht in den Medien, was sie mit ihm gemacht haben, und das haben ihn überhaupt nicht berührt. Und wenn wir das nachlesen und mit unserem Leben vergleichen, dann müssen wir eigentlich sagen, ich habe überhaupt nichts zu merken. Ich habe überhaupt nichts zu beschuldigen. Ich bin so glücklich im Vergleich mit dem alten Mann. Ne? So.
when he has all the money.
So, falsches Ego, genau. Das lese ich kurz ein Vers jetzt, aber Bhagavatam, wie er das gesagt hat. So, Text 56. Das falsche Ego verleiht der illusorischen materiellen Existenz Gestalt und erfährt dadurch materielles Glück und Leid. Die Seele hingegen ist transzendent gegenüber der materiellen Natur. Sie kann niemals von materiellem Glück oder Leid beeinflusst werden, weder an irgendeinem Ort noch unter irgendwelchen Umständen und auch nicht durch irgendeine Person. Wer dies versteht, hat von der materiellen Schöpfung nichts zu befürchten. So. Das ist, wenn wir jetzt über falsches Ego noch ein bisschen reden, das können wir vergleichen mit Drohnenbrillen oder am besten mit so einer Spielbrille. Schon haben einige gesehen. Ein Mensch zieht die Brille an, geht in so ein Spiel rein und ist vollkommen dabei. Sein Verstand ist komplett drin. Egal was da ist, abgespielt wird, entweder Krieg oder ein Spiel oder ein Flugzeug, der ist da voll dabei. Und vom Außen, wenn du es anguckst, dann ist es ziemlich komisch. Und das ist so eine Bewegung, die versteckt sich, die fällt runter, dann schreit und dann springt und ähnliche Sachen passieren mit dem. Und dann guckst du mit dem Bar, was ist hier los? Und diese Illusion, die er gerade hat, hat jeder von uns eigentlich. Jeder von uns hat unsere eigene Illusionsbrille. Und mit diesen Brillen, wir spazieren über die Welt. Mit diesen Brillen, wir gehen jetzt Leben lang und dann versuchen, nach diesen Brillen, was wir hier haben, Illusionen, unser Leben zu gestalten. So. Und jeder von uns hat eigene Brille, eigenes Spiel. Und überlegen Sie mal, und jeder mit diesen Brillen versucht jetzt mit dem anderen was anzufangen, obwohl der mit diesen eigenen Regeln ins Spiel kommt und der andere kommt auch ins Spiel mit auch eigenen Regeln. Und das ist praktisch unmöglich, etwas zu beschaffen, so richtig. Wenn jeder hat so eine eigene Lebensregel, Lebensspiel und deswegen gibt es so viele Single, deswegen gibt es so viele Partner, die scheiden, deswegen gibt es so viele, die in welchen Organisationen aufgeben, weil die nicht klarkommen, weil auf materiellem Niveau, wir kommen nicht raus. Ohne spirituelles Wissen, ohne spirituelles Praxis, von diesen Illusionen, wir kommen nicht raus. Ne? Wo sind wir jetzt hier? Wir sind so alle unterschiedlich. Ja, aus verschiedenen Missionen, verschiedenen Ländern, verschiedenen Hautfarben und so weiter. Aber wir sitzen hier, wir essen Prasadam nachher, wir dienen Krishna und so weiter. Und das ist die spirituelle Basis, ne? Das ist das spirituelle Niveau, die uns jetzt in diesem Sonntag, in diesem Tag, diese Brille allmählich wegnimmt. Wir sind noch voll dabei, ja, aber immerhin, wir sind schon auf dem Weg, dass wir gelernt haben, ab und zu die Brille wegzunehmen und aus dieser Illusion in die Realität zurückzukehren. Ja. Und genau. Dann durch dieses Verständnis, dass wir in der materiellen Welt nicht weiterkommen ohne spirituelles Wissen, dabei, wichtiger Prozess ist, dass wir bei der spirituellen Praxis auf unsere Werkeinstellungen zurückkehren. Also die Seele hat so eine, habe ich das Wort von Werkeinstellung von Anfang an, ne? Weil dies, wir müssen ab und zu Reset haben, oder beziehungsweise durch dieses illusionische Leben, wo wir jetzt geboren werden, ne? Wir sind geboren, je nachdem, wie wir geboren sind, so werden wir auch erzogen. Die Kindergarten, Schule, Sprache, dann die Sitten und da die Arbeit. Wir werden so geprägt von den Momenten, wo wir sind. Und unsere Werkeinstellungen, die werden komplett zerstört. Ne? Das Wahre, was eigentlich wir lernen müssen und praktizieren müssen, leider wird in dieser materiellen Welt uns nicht oder kaum beigebracht. Und damit das wieder zurückzustellen, damit das wieder in den ursprünglichen Zustand zu führen, wir müssen wiederum ein spätes Leben führen. Ne? Wir müssen. Genau. Ja. Aber das wissen wir als Bhakti-Yogen zum Beispiel oder andere Religionen, sie wissen es auch mehr oder weniger. Aber was machen die materiellen Menschen in dem Falle? Wenn die Schwierigkeiten kommen, wenn die Menschen im Leben Leid und Probleme haben, was machen die Menschen? Die meisten gehen in die Kneipe, so berauschen sich, bis es nicht mehr geht, vor allem noch früher, wo ich noch mehr unterwegs war, etwas jünger war, wenn am Wochenende in der Stadt bist, da siehst du, was da abgeht, was die Menschen da alles veranstalten. Also die gehen aus diesem Alltag raus und versuchen sich einfach zu entspannen, von den Problemen loszugehen. Also die gehen in die Tamaguna und da versuchen sein Bewusstsein einfach abzuschalten, sich abzulenken. 1, 2, 3 Gläser oder Tablette genommen, oh, mir geht es gut. Es ist das Leben doch schön, es ist viel leichter, Gott sei Dank. So. Aber danach, in Wirklichkeit, wo der Rausch vorbei ist, dann ist die Problematik noch viel größer, dann ist die Problematik noch viel. Also es kann ja auch ist keine Lösung. Aber viele machen das, weil die wissen nicht, wie es anders geht. Das ist genauso, wie der Arzt einem Narkose gibt, so Vollnarkose oder Teilnarkose, damit die OP stattfindet. Durch die Narkose wird unser Geist abgeschaltet praktisch. Und wenn der aus ist, dann sind die Probleme nicht mehr da. In Wirklichkeit, Probleme sind da, aber wir sind nicht da. Deswegen ist es dann keine Lösung. So, oder die Ärzte geben zum Beispiel die Antidepressanten oder jede Menge von diesen Chemiesachen, was die Menschen annehmen, ne, damit ein bisschen Schmerz und diese Probleme weggehen. Ist auch keine Lösung. Ja? Das ist das Niveau, wo wir von unserem Bewusstsein absteigen. Nicht aufsteigen, sondern absteigen. Durch die zum Beispiel Antidepressanten, ein Mensch wird zu einem Gemüse zum Beispiel, ja? Sein Bewusstsein einfach abgeschaltet ist, die Probleme, das Ganze ist ja da. Aber der versteht nicht, weil der aus ist. Und wenn er wieder auftaucht, dann wird es noch schlimmer. Ist auch keine Lösung. Und die Wissenschaft heutzutage, wenn man sagt oder fragt, anstatt jetzt die Menschen abzustufen im Bewusstsein, sondern höhere Stufen über den Problemen, gibt es sowas? Nee, kennen wir nicht. Es gibt in der Medizin oder Wissenschaft heutzutage nicht das, der Mittel, der den Menschen hilft, von den Problemen nicht runterzugehen, sich verstecken, sondern über die Probleme gehen. Gibt es sowas nicht. Es ist nicht erfunden. Weil das ist der Weg der Spiritualität. Wir können über die Probleme übergehen, wenn wir unser Bhakti-Yoga praktizieren. Und wenn wir fest dabei sind, und der Krishna hilft uns dabei, der hilft und der gibt uns dieses Gefühl und gibt uns dieses Verständnis, dass ich die Seele bin, der Körper, den ich jetzt habe, es ist nur eine temporäre Geschichte, weil ich das irgendwann verdient habe, gewollt habe und so weiter und so fort. Aber trotzdem, es ist nicht jetzt das Wahre, nicht das Ewige und nicht das Idol für mich, was ich immer vom Spiegel, ne, mich so oder im Fitnesssaal mich so trainieren soll die ganze Zeit, sondern es ist nur die Maschine, die jetzt mein Karma erfüllt. Und ich bin die Seele. Und ich muss mich von diesem ganzen, was jetzt mit meinem Körper passiert, familiär, gesundheitlich, finanziell, alles Mögliche, jetzt kalt, nass, okay, es ist da, aber ich bin etwas höher. Und das Leid, was der Körper erfährt, es ist dann gar nicht mehr so stark für mich als Seele, als wäre ich der Körper. Ja, verstehen wir, was jetzt gemeint ist. So, und das zu verstehen ist nicht einfach. Weil das zu verstehen ist eine Sache, aber das zu praktizieren ist eine Sache. Wir können ein Wissen haben, wir können Bhakti-Shastra-Prüfung abgeben, wir können Bhakti-Vaibhava-Prüfung abgeben, wir können Shloka zitieren, wir können alles Mögliche machen, das ist das Wissen. Aber wie verwenden wir das Wissen aus dem Leben? Wo ist diese Erfahrung? Und wenn wir das Wissen mehr oder weniger für unser Leben verwenden können, um So, wenn es ein Teil von den Problemen in unserem Leben löst, das ist die Erfahrung und das ist ein spiritueller Werdegang praktisch, ne? Was wir tagtäglich praktizieren müssen. Und hier der Krishna, unser bester Freund, der hält uns immer dabei, der kommt immer entgegen, der gibt uns immer Unterstützung. Da braucht man gar nicht zu diskutieren. Das bestimmt hat das schon jeder das gemerkt und gespürt, dass es etwas Unmögliches gemacht hat in dem Sinne. Und das war nicht so schlimm, als man so denkt. Ne? Bestimmt. Also, das bin ich fest überzeugt. Und unser Bewusstsein, wiederum jetzt, wir gehen zurück zu dem falschen Ego. Unser Bewusstsein, wir müssen von dieser Materie, so ein Vektor von unserem Bewusstsein, von der materiellen Einstellungen auf die spirituelle umzwitschen. Und das passiert durch Praxis. Das passiert genau das, was uns Europa dann nach Westen gebracht hat. Wenn wir unsere Sadhana haben, ne? Wenn wir unsere Japa chanten, wenn wir jetzt Bücher in Europa lesen, wenn wir zum Tempel gehen, wenn wir Detis verehren, Prasadam essen, wenn wir Krishna Katha haben, wenn wir Sadhu Sangha haben, wenn wir das heilige Plätze besuchen und wenn wir spenden und so weiter und so fort. Das sind die ganzen Mediumen, die uns mit der Spiritualität allmählich verbinden. Das sind einzelne Punkte, die uns antatschen. Tak, 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 tak. Und durch diese Verbindung, durch diese Medium, durch diese Wege, wir werden mehr oder weniger bewusster, was ehrlich die Sache ist. Wir werden bewusster, dass wir tatsächlich aus dieser Matrix, aus dieser Illusion rauskommen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Manche brauchen vielleicht nicht nur ein Leben, aber immerhin muss man immer fest bleiben an diesem Konzept und das wissen und tagtäglich versuchen zu praktizieren. Und dann klappt es auch, ne, dass wir uns von dieser Illusion, Vorstellung einfach trennen. So. Und das sind die Gunas halt. Ne? Dabei natürlich spielen die Gunas eine Rolle. Von Tamas reden wir gar nicht mehr. Wir sind in Rajas und Sattva. Ne? So. Und wenn wir die Gunas sowieso, die sind am Tag drüber mehrmals gemischt, vermischt, je nach Zeitzustand und so weiter und so fort. Aber durch diese Medium, durch dieses spirituelle Denken, wir werden die meiste Zeit in Sattva Guna bleiben. Und das ist schon das Niveau, was uns auf diesen Problematiken höher stellt. Nicht runter, sondern höher. Und da guckst du schon von oben ganz mit anderen Sichten und Gefühlen. Dann die Illusionsbrille sind mir nicht da. So. So. Und dazu sagt auch der Brahman uns nochmal. Da kommentiere ich noch, lese ich noch zwei Versen mit Kommentar von Srila Prabhupada, auch interessant. So. Der Brahmane verstand, dass all sein Leben durch andere Lebewesen, durch die höheren Kräfte der Natur und seinen eigenen Körper unvermeidbar war, da es ihm von der Vorsehung zugeteilt worden war. Der viele grausame Menschen quälten den Brahmanen und sein eigener Körper verursachte ihm Leid in Form von Fieber, Hunger, Durst, Erschöpfung und so weiter. Die höheren Naturkräfte sind jene, die extreme Hitze, Kälte, Wind und Regen verursachen. Der Brahmane erkannte, dass sein Leben auf seine falsche Identifikation mit seinem materiellen Körper zurückzuführen war und nicht auf die Wechselwirkung seines Körpers mit äußeren Phänomenen. Anstatt seine äußere Situation zu verändern, so ganz wichtiger Satz, anstatt seine äußere Situation zu verändern, bemühte er sich, sein Krishna-Bewusstsein zu schärfen und so seine wahre Identität als ewige Seele zu erkennen. Das ist der Punkt.
Wo ist das jetzt her, was du da liest?
Bitte?
Woher kommt das, was du liest?
Das kommt aus Srimad Bhagavatam 11.
Das ist dann deine eigene Übersetzung, oder?
Nee, das ist jetzt Übersetzung vom Englisch.
Von Englisch?
Ja.
Ja, gut.
Vom Englisch. Welcher Vers?
Das war jetzt 40. 40, genau. So, das ist vom Englisch. Und noch ein Vers möchte ich lesen, 56. So. Das falsche Ego verleiht der illusorischen materiellen Existenz Gestalt und erfährt dadurch materielles Glück und Leid. Also, falsche Ego, ja, erfährt durch materielles Glück und Leid. Die Seele hingegen ist transzendent gegenüber der materiellen Natur. Sie kann niemals von materiellem Glück oder Leid beeinflusst werden, weder an irgendeinem Ort noch unter irgendwelchen Umständen und auch nicht durch irgendeine Person. Wer dies versteht, hat von der materiellen Schöpfung nichts zu befürchten. Genau. Hare Krishna. So, damit habe ich meinen Vortrag beendet und möchte gerne das Thema mit Ihnen nochmal besprechen, ergänzen, Frage beantworten und so weiter. Ja, welche Frage, welche Ergänzung?
Ja, ich hatte in der letzten Zeit, da gab es so viel diskutiert über, ob die Frauen sollen Gurus werden und die sollen Anweihungen geben. Und da sind wirklich Devote, die so viele Jahre sind in der Prophezeit, dass wir sprechen darüber und so einige sind dagegen und so. Und dann frage ich mir, wo ist diese Wissen, was ist tätig mit Büchern, was Schüler Prabhupada hat gesagt, wir sind Spiritualisten, wir sind nicht diese Gata. Und wenn jemand sagt, ich bin Frau oder ich bin Mann, das ist falsch. Wir sind alle Spirituale, wir kommen alle vom Krishna. Und dann denke ich, wieso sollen die Frauen nicht anweihen, wenn sie fortgeschritten sind in unserem Krishna-Bewusstsein? Die Sache ist, Srila Prabhupada hat uns diese Bewegung gegeben, den ganzen Prozess, was müssen wir folgen, uns zu reinigen. Und das heißt, irgendwann, Männer und Frauen, die erreichen eine, vielleicht in dieses Leben nicht oder nächstes Leben, aber die erreichen eine höhere Spiritualität. Und wenn wir diese höhere Spiritualität kommen, das ist verständlich, die können Anweihung geben, es ist egal, ob das ist ein Mann oder eine Frau. Weil Prabhupada hat gesagt einmal, wenn du denkst, du bist eine Frau, du bist eine Frau. Wenn du denkst, du bist ein Mann, du bist ein Mann. Das ist diese Illusion. In Wirklichkeit sind wir spirituelle Seelen ewig in der spirituellen Welt. Und vielleicht haben wir in der spirituellen Welt ganz andere Körper, als was wir jetzt haben.
Bestimmt.
So, deswegen, ja, also mir überrascht das, dass die Männer diskutieren so viel darüber. Ich denke, was wirklich gar nicht. Jeder weiß, dass die Spiritualität, aber in der Realität, wie du sagst, in den Pass bringt, das ist sehr schwer. Sehr schwer. Ja.
Nicht einfach. Je mehr Persönlichkeiten darüber entscheiden oder was diskutieren, desto schwieriger ist, weil jeder bringt wiederum seine Brille dazu, seine Erfahrung, sein Karma und wir sind, immerhin, wir sind auch noch Menschen und ja, das zu trennen, genau ist jetzt der Punkt, wo der Brahman das geschafft hat, das zu machen. Wir müssen alle dahin, wir müssen den Weg auch so nehmen und darauf meditieren, dass wir auch so das im Wirklichen verstehen. Und natürlich, das sind die Ausgangssachen dann für die ganzen Entscheidungen nachher, was Sie genannt haben, ist richtig. Ja.
Also dazu wollte ich noch sagen, es gibt ja einmal die spirituelle Wissenschaft, die der Brahmana da erkannt hat, dass man eben durch das falsche Ego bedingt ist und sich mit dem Körper identifiziert und mit dessen Leiden und dass deshalb eigentlich das Ziel nicht ist, die materiellen Ursachen der Leiden zu bekämpfen, sondern die Identifikation mit dem Körper, ne, das falsche Ego aufzugeben. Also einmal gibt es dieses spirituelle von Dharma. Also Dharma, also Pflicht, Aufgabe ist einmal spirituell, der Dienst zu Krishna. Aber dann gibt es auch die Aufgaben, Pflichten in dieser materiellen Welt. im Varnashram damals, wo schon unterschieden wird, also zwischen verschiedenen Varnas, Sudras, Vaishyas, Kshatriyas und Brahmanas und auch zwischen Frauen und Männern, da sind unterschiedliche Aufgaben bekannt.
Ja.
So, ja, meinst du, dass man diese materiellen Bezeichnungen einfach ignorieren kann?
Das sind zwei Sachen, was Sie jetzt angesprochen haben, meine Vermutung. Danke für die Frage. Genau, wir sind hier geboren, wir haben den Körper und das ist auch Geschenk Gottes, was wir jetzt haben. Den Körper, wir müssen auch pflegen. Ich bin nicht der Körper, aber ich habe ein Instrument, den Körper. Und ich muss ihn pflegen, so wie auch mein Auto und das andere. Weil das ist durch das Instrument kann ich dem Krishna dienen. Ohne Instrument geht nicht. So, das ist halt die Sache. Und in dieser Varnashram, wo wir sind, Mann und Frau, ist Gehastha oder so weiter und so fort. Jeder hat sein Dharma. Wir müssen das natürlich alles machen. Natürlich unser Dharma erfüllen und die ganzen Pflichten und so weiter. Aber wir müssen uns wiederum nicht zu weit reintauchen in diese ganzen Sachen. Also wir müssen das schon machen, aber immerhin verstehen, ich bin die Seele. Ich habe jetzt diese Sohn jetzt als Ehemann mit Kindern und ich muss das erledigen. Das für meine Familie sorgen, ist okay. Und immerhin als Seele, und hier ist Bhagavan, hier und hier ist meine Seele, und trotzdem das machen, aber nicht zu tief, irgendwie für Sinnbefriedigung oder irgendwie das Leiden empfinden, aber dabei die Pflichten fühlen, die mir zu stehen, als Ehemann, als Mann, als keine Ahnung wer, und das Ganze führen, und Krishna, Krishna Seite, Krishna Richtung, so. Dabei bei mir fühlen. So. Das gehört einem zum anderen. Und vor allem, ich bin ja noch nicht so alt, aber immerhin, so wie ich es ja schon empfinde und sehe, das wird mit der Zeit sowieso sich alles ändern langsam. Ne? Die materiellen Sachen, die werden langsam absterben, sage ich mal so. Ne? Die materielle in irgendwelche Verpflichtungen dann oder Wünsche, die werden so langsam mit der Zeit naturgemäß abgehen. Und da muss man nicht unbedingt jetzt viel Sorge machen um irgendwas, sondern bleibst du einfach Krishna bewusst. Und die Sachen, die jetzt, mit denen du vielleicht nicht so einverstanden bist, ja, werden dann später besser, wenn du an dem Weg bleibst. So, deswegen muss man nicht künstlich etwas jetzt machen. Ich meine, es scheiden oder Kinder vergessen oder sonstige Sachen. Ne? Mhm. Langsam Kinder wachsen auf und gehen aus dem Haus und du musst weniger dann arbeiten und so weiter und so fort. Deswegen, wenn die Pflichten erfüllt sind, du gehst dann so in Vanaprastha, dann Ashram und so weiter. Ja, bis dahin muss man alles machen, aber Krishna bewusst. Und verstehen, ich bin nicht der hier, ich bin...
Ja.
Die ewige Seele. Ja, wir haben ja noch vierte Stunde, bitte schon gerne. Gerne. Dumme Fragen gibt es nicht, gerne.
Erzähl mir über Kalpa, was bedeutet Kalpa und Samkalpa?
Oh, da kann ich es. So, auf Schnelle sage ich es nicht. Ich hab nicht
Kalpa drauf. Denn du verschwiegst selber, ich werde bis zum nächsten Jahr das schaffen. Dann nimmst du einen Sankalpa. Ich schaffe das deine Arbeit bis morgen oder bis um diese Zeit. Das ist Sankalpa. Ich habe heute einen Sankalpa genommen, dass ich jeden Tag Bhagavad Gita lese, mindestens.
Ja, du sollst die Wünsche.
Ja, das ist Sankalpa.
Okay. Danke.
Ja, da ist Gelübde, ne? Ja, Gelübde.
Ja, okay, ja.
Gelübde, ja.
Ja, schön. Also ich glaube, diese Frauenthematik habe ich mal, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber es gibt da das einige Aussagen, das hatte mal der ein Devoti in der Lecture gegeben, wenn die Männer, wie viele Worte sprechen die Männer am Tag und wie viele Worte sprechen die Frauen am Tag? Und dann hat er da die Männer sprechen 6000 Und wie viel sprechen die Frauen?
Eine Million.
20.000.
Es gibt verschiedene Frauen, verschiedene Männer. Gibt es auch umgekehrt.
Es sind verschiedene Spezien. Also, das heißt auch immer, ich verstehe die Frauen nicht. Und wann werde ich die Frauen verstehen? Wirst du nie verstehen? Und hier sind verschiedene Spezien. Und dann habe ich auch mal gelesen, die Frauen zum Beispiel, wenn sie etwas essen, schmecken sie das doppelt so intensiv wie ein Mann. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ist.
Aber no, das
so vom Prinzip her ist das schon mal so ein Ansatz. Also viele Männer schlingen rein damit und so. Aber die Frauen, oh, wie schön ist. Also irgendwie, wenn man die doppelt so starke Geschmacks. Mhm. So wie verschiedene Lebewesen verschiedene Fähigkeiten haben, was wahrzunehmen, so haben die Frauen andere Art, Dinge wahrzunehmen. Und dadurch ist es aber auch eine gewisse Konditionierung, damit geht damit einher, dass sie so, dass viele Sachen von dem Körper, der Körper ist anders aufgebaut. Das ist so das Argument von den Männern immer, dass sie nicht Gurus werden sollen, weil sie eigentlich zu sehr stark von ihren Emotionen und dies und das konditioniert sind. Wobei natürlich, wenn man spirituell voll Krishna bewusst ist, transzendiert man alles, ne? Egal wie konditioniert man ist. Männer sind ja zum Teil auch mega konditioniert durch irgendwas. So. Also wenn man jetzt Krishna bewusst ist, kann man alles transzendieren. Und deswegen grundsätzlich sollten Frauen die nachweislich spirituell sehr fortgeschritten sind, auch die Möglichkeit bekommen.
Allein schauen wir Mandakini-Mataji, kennen wir vielleicht alle, glaube ich. Ne? So, die ist so weit spirituell, die identifiziert sich mit dem Körper überhaupt nicht. Ich bin öfter in den Himalayas mit ihr gewesen, unterwegs, und ich habe gesehen, wie sie drauf ist. Und sie nennt sich auch nicht sie, sondern er. Also sie nennt sich Prabhu, Mandakini-Mataji, ne? So, Mandakini Prabhu. So. Und die sieht sich überhaupt nicht als Frau. Und diese Begrenzung hat sie nicht im Kopf. So, und deswegen, ihr Körper in dem Alter kann sehr viel machen. Oder beziehungsweise macht sehr viel durch, dass ich glaube, kein anderer kann mithalten. Selbst auch, oder wenige Männer in ihrem Alter oder Seelen in dem Körper von Männern können mithalten, weil sie alles durch ist. Weil sie hat das den Bedenken nicht. Ich bin die Frau. Nein. So.
Ja, man kann nicht alles verallgemeinern. Ne? Man kann nicht sagen, Männer sind so, Frauen sind so. Das führt zu nichts. Ne? Also es ist nur, oft ist es ja so, dass Männer eben ein stärkeres Ich haben. Die haben ein stärkeres Geltungsbedürfnis als Frauen. Im Allgemeinen ist es so. Und deshalb heiraten die meisten Männer nur Frauen, die dummer sind als sie. Und dadurch bekommen die Männer den Eindruck, dass Frauen im Allgemeinen dummer sind als sie.
Und die schlauen Frauen stellen sich als dumm und dann heiraten einen und dann gibt's.
Ja, und, also auch Frauen wegen ihrer, sie sind von Natur aus demütiger, werden immer Männer heiraten, die ihnen irgendwie voraus sind. Ne? Ja. Und deshalb denken sie Frauen immer, wir sind dumm, ne? Oder weniger begabt. Aber wenn du zum Beispiel arbeitest, du triffst Frauen, mit denen du nicht verheiratet bist, in der Öffentlichkeit sind viele sehr viel klüger als man ist, ne? Obwohl diese Frauen sind, du bist. Also das ist eine Illusion, ne? Das kann man sehen, also wie die Illusion wirkt. In vieler Weise, die materielle Illusion, man glaubt, also diese Leute sind so und das sind alles diese falschen Identifikationen, ne? die auf viele Art und Weise in dieser Welt entstehen und gestärkt werden. Ne? Alles falsche Identifikationen. Und für bestimmte Diskussionen, die da auftreten, gibt es einfach keine Lösung. Warum? Weil die Diskussion ist auf einer Illusion aufgebaut.
Es gibt keine Grundbasis. Für deine Lösung. Gibt es keine Grundbasis?
Ja, genau.
Ja.
Man sagt auch, die Frauen sind so klug, sie können ihre Männer manipulieren. Frauen sagt, Frauen können Männer manipulieren in Form, dass die Frau dient der Mann und liebt der Mann. Und der Mann, wegen dieser Dienst und dieser Liebe, sehr zufrieden und dann macht er was sie will. Mhm. Also das ist der Natur, ist ein Trick. Ne? Mhm. Aber was ich wollte sagen, das ist sehr interessant, weil es gibt ein Buch, ich weiß nicht, ob du hast das gelesen, Männer von Mars,
Frauen von Venus.
Genau. Und in diesem Buch ist das war ein Bestseller in Amerika, weil viele Ehen, gab es viele Probleme in einer Ehe. Oh, so viele Streitereien, die sind so verschieden. Und in das Buch ist dass Frauen grundlegend waren in einem anderen Planeten und Männer auch. Und dann haben sie gefunden und dann die sind auf die Erde gekommen und dann die wohnten zusammen. Und dann, als sie zusammen wohnten, dann haben die gemerkt, oh nein, die Frau ist so anders, der Mann ist so anders. Und die haben angefangen, sich zu streiten, weil der Mann hatte andere Interessen und die Frau auch andere Interessen. Und dann, wenn man so denkt, okay, wir sind so verschieden, aber gleichzeitig in einer Ehe müssen wir das verstehen, dass es sowas gibt. Es gibt so viele Planeten, so viele Lebewesen, aber wieso sind wir so zusammengekommen? Das ist auch ein Grund. Und müssen wir uns tolerieren und akzeptieren? Aha, er hat andere Bedürfnisse, die Frau auch. Und dann gibt es nicht so viele Probleme. Man sieht das von anderer Perspektive, das alles. Aber das ist alles material. Ne? Das hat nie so viel mit der Spiritualität. Es ist viel schöner, wenn man ein Mann und eine Frau, die Bodhi sind, beides Krishna dienen. Dann ist es super, ne? Weil dann man hat viel Respekt, aha, mein Mann dient Krishna und der Mann denkt, meine Frau dient Krishna. Und die gehören, mein Mann gehört zu Krishna, nicht zu mir, und die Frau gehört zu Krishna und nicht zu mir. Weil viele Männer denken, das ist meine Frau. Ne? Oder falls Ego, das ist mein Mann und ich mache, was ich will. Ne? Aber wenn man sieht, aha, mein Mann dient Krishna, die Frau, wir wollen alle beide Krishna dienen, dann hat man Respekt, weil man sagt, es ist ein Vaishnava, die Frau Vaishnava, wir gehören zu Krishna und wir haben den gleichen Wunsch. Und wenn eine nicht will, okay, was kann man machen, aber diese Krishna-Bewusstsein sollte man aktivieren und weitermachen. Es ist egal, in welcher Situation wir sind, ob wir Brahmachari sind, die Hastras, oder ob der Mann kommt oder die Frau kommt nicht und solche Sachen, machen wir weiter. Also es ist egal, das ist Prabhupada dieses Bild, dass man sagt, zwei Vögel fliegen, die Vögelchen fliegen alle gleich, so. Aber irgendwann fällt eine, weil es krank oder so. Was machen die anderen? Die fliegen weiter. Ja? Wir müssen weiter unsere Spiritualität praktizieren. Es ist egal, ob es schwierig ist, in der Ecke oder ob das unsere Mann oder unsere Frau nicht versteht oder so weiter. Machen wir weiter trotzdem. Irgendwann vielleicht hat der andere Partner, wenn der Partner sieht, ah, meine Frau ist Krishna und sie ist zufrieden, dann mache ich das auch. Vielleicht so. Aber ja, es ist nicht so einfach. Ja.
Bitte.
Das ist sehr interessant. Und ich habe auch noch mal eine Frage, wenn wir eigentlich ja sagen, okay, der Körper ist nicht so wichtig. Hier im Tempel trennen wir das ja auch schon. Ne? Also so in der Lecture und beim Tanzen sind wir eher bewusst da, Mataji hier. Und so, also es ist ja schon so, oder wir umarmen nur Mataji unter Mataji und Prabhu unter Prabhu. Also so. Wir trennen schon auch, also und, hat ja auch seine Gründe, irgendwie so, also so ganz, ja, so ganz, also ohne das Körperbewusstsein geht es dann ja irgendwie tatsächlich dann auch nicht, ne?
Silke, so. Ich muss vorne korrigieren, Körper ist wichtig. Ich bin aber nicht der Körper. Körper ist sehr wichtig. So. Ja. Sehr wichtig, wir müssen es pflegen. Gesunde Nähe, Sport machen, gesunde Schlafzeiten und so weiter. Das eine. Das andere, was du jetzt erwähnt hast, das ist jetzt schon, es geht jetzt auf Niveau des Kontaktes von zwei Körpers. Mann und Frau spielen Gunas und verschiedene Anhaftungen und so weiter, dass man das nicht jetzt im Tempel als Stehen hat, sondern wir sind hier gekommen zum Krishna, nicht zueinander. Und wenn die Frauen und Männer jetzt miteinander sind, dann gibt es gleich Gespräche, gibt es Flirten, keine Ahnung. Der Körper macht, was er eigentlich machen soll. Die Natur macht alles, was sie soll. Um das zu vermeiden, zu begrenzen, denn es ist hier im das Bewusstsein hier jetzt nicht auf Frau oder Mann jetzt umsteigt, sondern als Krishna ist diese Trennung da. Das ist der Grund. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe. Ja.
Wir sind jetzt auch nicht alle Paramahamsa, ne, dass wir da überhaupt jetzt hier nackt laufen und achten nicht drauf aneinander. Also wir sind ja noch Babys, wenn überhaupt, ne, in Krishna-Bewusstsein, um jetzt aufzusteigen. Deswegen, das sind die künstlichen Regelungen, die wir jetzt brauchen. Die Regeln sind alle, eigentlich, wenn wir schon so weit sind, wir brauchen dann alles nicht mehr. Wir brauchen kein Japa, wir brauchen kein Prasadam, gar nichts mehr. Wir sind schon so weit. Aber weil wir es lernen, zu graben, nicht mehr zu laufen, zu graben, wir müssen die ganzen strengen Regeln beachten, dass wir uns dann nicht mehr umschalten. Deswegen gibt es so eine viel Regeln, die wir es machen in dem Sadhana. Das auch gehört zur Sadhana-Trennung.
Mhm. Ja.
So, nur deswegen. Ja.
Ja, um da weiterzumachen, weil ich finde einen guten Punkt. Besten soweit, wenn wir es schon so sagen.
Ja, genau.
Die Frau von Nityananda Prabhu, vielleicht, oder? Also wir hatten das vor ein paar Wochen als Thema, Janavi Matati oder so. Sie war ja offiziell Guru oder so, ne? Und hatte Schüler und aber so, also theoretisch und praktisch, das ist eine theoretische und praktische Diskussion, die gerade quasi läuft oder ist, kommt, was es auch schwierig macht. Ja, alle 500 Jahre oder irgendwie, so, ne, was du gesagt hast, das macht ja auch Sinn, also warum wir diese Regeln haben. Und das führt dann halt in letzter Konsequenz vielleicht dazu, dass man sagt, ja, keine weiblichen Gurus oder so. Oder sogar Sri Chaitanya Mahaprabhu, korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt, hat, wollte zum Beispiel doch nicht, dass Matajis sogar vor ihm Ehrerbietung zeigen. Sogar Chaitanya Mahaprabhu.
Der hat es nur als Beispiel gegeben. Für ihn ist ja egal, das ist ja Krishna. Der Beispiel gegeben für die Sannyasis, wie sie sich benehmen müssen. Genau. Es geht nicht um Chaitanya, sondern um so gute Generation von den Sannyasis. Dass sie von ihm ablernen, ablesen, genau.
Aber dann ist ein Guru ja besonders wichtig. Ja. Also, wenn wir jetzt die Grundsatzentscheidung treffen, doch weibliche Gurus im ISKCON oder was weiß ich. Ich sage jetzt die, obwohl ich damit kein Mitspracherecht oder so. Aber wenn das passieren sollte, dann hat das ja einen riesigen Einfluss auf alles, was in der Zukunft kommt. Das ist ja ein so, ne? Oder halt nicht kommt.
Naja, aber dann wird es weiter.
Jacob Rabo hat sich angehoben.
Ja, ich kann da irgendwie gleich mit anschließen. Ich hatte auch gedacht, das war mal so eine Zeit, wo ich dann auch am Anfang dachte, man, wir sind jetzt alle spirituell und das geht jetzt nur noch auf der Ebene der Spiritualität. Da haben wir im Tempel gelebt und es gab keinen, der draußen gelebt hat und Haushälter war. Und das war ein Morgenprogramm und wir haben alles nur, wir sind völlig spirituell und wir sind schon krass erleuchtet. Und das ist kurz davor. Und das haben wir gedacht, dass das so funktioniert. So, und dann die Realität, und dann habe ich auch letztens so einen Sannyasi getroffen, der meinte, oh, er hat sich so gewundert, wie sich die ISKCON verwandelt hat, das hat er gar nicht so gedacht, dass die sich so verwandelt, dass man jetzt so dieses ganze sogenannte Materielle noch so stark wird, das nicht, weil er auch in diesem Zeitgeist aufgewachsen ist, das ist eine Stunde zu Erde. Und dann ist mir dann gekommen, eigentlich Chaitanya Mahaprabhu, wie gesagt, er hat ja Sannyas genommen und gleichzeitig sagt er, ich bin kein Sannyas, ich bin eben hier Dina Krishnas, aber gleichzeitig hat er Sannyas genommen. So, das heißt, oder Vanashrandama, Chaitanya Mahaprabhu sagt, Vanashrandama ist materiell. Da hat er mit dem die Diskussion gehabt, was ist denn eigentlich wichtig. Das hatte dann Sana schon damals. Wir, das ist materiell, aber wir sind eben noch materiell Bewusstsein. Deswegen brauchen wir diese Ebene noch. Das ist so eine Art Fangnetz, in dem wir sind. Und dann langsam werden wir dann irgendwann durch den Prozess losgelöster und werden spirituell. Bei manchen geht es schneller aus dem Vorangegangenen, bei manchen dauert es länger. Aber alle sollen die Chance haben, auf dem Weg zu gehen, und deswegen ist das dann schon manchmal
wichtig. Nicht, ja.
Aber letztlich, wer ist denn wirklich spirituell, das zu sehen? Ich glaube, das können wir gar nicht. Also es heißt, nur ein reiner Gottgeweihter kann einen anderen reinen Gottgeweihten erkennen als
ja,
rein.
Genau.
Und wir denken, die Leute, oder wir haben auch die Illusion, der ist rein. Wir hatten ja das Problem, oder das haben wir immer noch, dass irgendwelche Gurus nicht mehr Gurus sind, weil sie runterfallen. Und wir verehren die als rein und selbstverwirklicht und große Seelen. Und dann plötzlich sehen sie das gar nicht mehr. Sagen, nee, tut mir leid, ich krieg das nicht hin und ich habe mich überschätzt. Und ich tue den Job auf. Oder wir schätzen uns selber. Das ist echt eine Herausforderung. Und da kann man nur Krishna beten und sagen, bitte gib mir den richtigen Guru oder führe mich auf den Pfad zurück zu Krishna. Eine große Kutte. So, das ist die einzige Chance.
Sie wollten etwas sagen? Dankeschön.
Ja, also da wollte ich noch sagen, dieses Thema, ne? Also gerade die Extra-Gurus. Also du hast vorher gesagt, dass Frauen ungefähr 10-mal so viel reden wie Männer. Was war das?
3-mal so viel.
Aber über dieses Thema reden die Männer sehr viel mehr. Und zwar in großer Anzahl. Also viele Männer reden sehr viel über dieses eine Thema. Von den Frauen kommt da kaum was. Also es ist wirklich wahr, es sind nur einzelne Frauen, die sich dazu äußern. Und immer sehr kurz nur. Ne? Und ich meine, so wie es in dieser Welt ist, wer sich am meisten redet, gewinnt meistens. Ne? Also, und die Männer sind, also zu einem großen Teil, in der Mehrzahl, sind sie nicht dafür, dass Frauen Gurus werden. Also diese, und da bringe ich also, wir haben gerade einen gehört, der Hauptvertreter also in Indien, der also nicht dafür ist. Also diese Person, ich sage seinen Namen auch nicht, wir haben ihn mehrfach in YouTube gehört, aber er ist ein wirklicher Vielredner, kann man sagen. Ein wirklich Redeschwein, da kommt ein Redeschwein und da kommst du einfach nicht gegen an, weißt du. Und andere Leute, die es vielleicht ein bisschen nüchterner sehen, die bringen nicht diese vielen Worte, weißt du. So, also was willst du machen? Manchmal muss man der Natur auch einfach ihren Lauf lassen. Ja.
Das Reden ist Silbe, ne? Das Schweigen ist Gold. Mhm.
Ja, ja, genau. So. Genau, ja.
Ich habe ein Beispiel. Ich komme aus Mexiko und in Mexiko da gibt es diese Metro. Also und Frauen, die trennen die Frauen, also vorne oder hinten, Männer und vorne die Frauen. So. Und als ich Kleinkind war, als ich 12 war, ich habe gelernt, dass wenn ich in meine Tasche, sollte ich immer eine Nadel haben. Warum? Weil wenn man Männer und Frauen zusammen sind in einem Waggon, die Männer anfangen zu anfassen, die Frau. Und dann die Frau musste diese Nadel haben, sie zu schützen. Und es ist immer noch so. Und, es ist immer noch so, dass die Männer, wie er hat das gesagt, er hat die haben diese Bedürfnis, Frauen zu kontrollieren, anzupassen, benutzen die Frauen. Also, es stimmt das auch. Ja. Ne? Also deswegen gibt es auch diese Regeln, dass, weil sonst Männer werden die Frauen die ganze Zeit benutzen. Weiß ich nicht. Ich weiß, hier in Deutschland auch. Also meine Freundin, sie ist swimming gegangen und sie wurde von anderen Mann so berührt.
Gefasst,
ja.
Was soll das?
Ja, Also das heißt, die Männer haben so viel los. So viel los von diesem Material.
Na, die Männer in Mexiko.
Nee, hier auch. Hier auch. Der Mann hat das hier gemacht. Ne? Also, es gibt das in der ganzen Welt. In Indien auch. In Indien, wenn wir zu Yamuna gehen, wir dürfen nicht alleine gehen. Alleine dürfen wir nicht gehen, weil es kann etwas passieren. Ne? So, da sieht man das auch. Das geht nicht an.
Ja, meine Frau, als ich sie also kennenlernte, hatten sie so eine Stecknadel in der Hand. Ja. Was ist das denn?
Ja, das kann man umbringen.
Eine richtig spitze Nadel. Was heißt das?
Da sind die Männer bestimmt alle mit Eisen so rumgerüstet, damit das da nichts drin kommt. Ja, hast du eine Frage?
Ja, ich wollte nur etwas Kleines sagen. Wenn du gesagt hast, wir sind alle so kleine Babys hier, und da habe ich so gesehen, wenn man genau guckt, alle Frauen sind in gewisser Maße vor ihr Babys. Also Babys, ein Kind, was lernt, alles kommt von Mutter. Und was Mutter beibringt, was in erste 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre geformt ist, das bleibt da. Das ist nicht Kern. Und darauf wächst alles an. Also so gesehen, alle Frauen, die Kinder haben, sie sind erste Gruppe, wichtigste Person, in alle sind. Nicht nur physisch, psychisch, spirituell, ja. Alle, in alle sind die erste Gruppe. Kann man das nicht irgendwie wegschieben. Ein Mann, Gruppe sein, muss viel, also viel später, einige, die richtig entwickeln können, kann später, danach, vielleicht später, auf 30, 40, 50, kann Guru sein. Aber eine Mutter ist immer eine Guru. Und Mutter ist nur eine Frau. Also, ja. Frauen sind immer Guru, wenn die Kinder kommen. Vor ihre Kinder sind sie alle. Also, das ganze Universum. Das kann man nicht überdenken. Das ist so. Das würde ich sagen.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig ergänzend, ja. Okay, machen wir langsam Schluss. Es geht mit Guru Puja weiter, weil das Thema können wir endlos abdiskutieren. Frauen, Männer, Männer, Frauen, wie ist das? Und wiederum sind wir zu materiell dabei.
Weil ein Insekt weiblich ist oder männlich ist, weiß man nicht. Lässt er ihn auf dem Wasser, der Weiber geht vorne, kommen 6 Männer hinten. Diese Insekt sind weiblich, und Rest 6 sind männlich.
Ja.
Das ist Natur.
Die Natur, die Natur. Alles klar. Gut, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren, für Ergänzen. Hat mich echt gefreut. Vielen lieben Dank. Hare Krishna.
Hare Krishna.